Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute sind Professor Dr. Stefan Lorenzel, Chefarzt der neurologischen Abteilung im Krankenhaus Agathe Ried und sein Oberarztkollege Dr. Georg Haber meine Gäste. Sie sind auf neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, ALS und Demenz spezialisiert, kümmern sich also in erster Linie um Gehirngesundheit. Mit Ihnen spreche ich darüber, wie wir das Gehirn gesund und fit halten können und ob bzw. welche Möglichkeiten es gibt, einer Demenz vorzubeugen. Lieber Georg, lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass ihr euch extra heute Zeit genommen habt, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Danke für die Einladung.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über Brain Health. Was genau versteht man darunter?
Also Brain Health, auf Deutsch übersetzt die Gehirngesundheit, ist eigentlich so ein Teil der Longevity-Medizin oder daraus geboren auch, dass man sich für die Präventivmedizin auch mehr auf das Gehirn konzentriert. Vorher war es immer Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskelerkrankungen, also Orthopädie und die Neurologie, also die Nervenheilkunde, war eigentlich von ausgenommen. Durch die Konzentration auf den Magen-Darm-Trakt und die Verbindung sozusagen der Gut-Brain-Achse auf Neudeutsch, ja, ist natürlich auch die Gehirngesundheit vermehrt in den Fokus gerückt. Viele der Erkrankungen, vor denen wir insbesondere heutzutage Angst haben, sind Alzheimer-Erkrankungen, Parkinson-Erkrankungen, aber auch degenerative Muskelerkrankungen, die unter dem Namen Brain Health zusammengefasst werden, weil wir die möglichst mit Methoden der modernen Medizin vermindern, den Ausbruch vermindern, die Häufigkeit verringern, aber auch sozusagen bekämpfen. Und da spielt natürlich die Präventivmedizin eine große Rolle. Und das ist eigentlich das, was Brain Health, also Hirngesundheit, ausmacht.
Über 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Demenz, die meisten von ihnen unter Alzheimer-Demenz, Tendenz steigend. Experten gehen davon aus, dass sich die Zahl der Fälle bis zum Jahre 2050 auf 2,7 Millionen erhöht. Weshalb ist das so?
Also das hat zum einen mit der alternden Bevölkerung zu tun, dass aufgrund der besseren medizinischen Versorgung und auch eben dadurch, dass die Lebenserwartung einfach steigt, die Leute älter werden. Die Alzheimer-Erkrankung, der typische Fall, ist die senile Form. Das heißt, die Alzheimer-Erkrankung jenseits des 65. Lebensjahres. Da ist es so, dass einfach aufgrund von einem statistischen Effekt schon allein die Leute mehr an Alzheimer-Demenz erkranken.
Aber das, was da erwähnt wird mit diesen schreckenserregenden Zahlen, ist global gesprochen. In Europa sehen wir eigentlich eher eine Abflachung, eine Verlangsamung dieser Tendenz. Sicherlich auch im Hinblick auf mehr Bewusstsein für Gesundheit, gerade im Altern, gesundes Altern, Ernährung, aber auch gerade Bewegung, Sport und andere Tätigkeiten, die gesundes Altern ermöglichen. In anderen Ländern wie zum Beispiel in den asiatischen Ländern steigt natürlich auch mit dem steigenden Konsum von nicht mehr gesunden Nahrungsmitteln, weniger Bewegung, das Risiko an einer Demenz zu erkranken deutlich, deutlicher als in Europa. Also in Europa sehen wir eigentlich schon einen Trend zu mehr Bewusstsein und einer nicht stetigen Zunahme von Alzheimer-Erkrankungen.
Wie erkenne ich denn eine beginnende Demenz? Also wir kennen ja alle, dass uns Namen plötzlich nicht mehr einfallen oder ich einen Termin verschussel. Also ab wann sollte ich euch aufsuchen?
Also im Endeffekt geht es um Alltagstätigkeiten, die man normalerweise durchführt. Und wenn man merkt, dabei bekommt man Probleme, also ob es jetzt auch im beruflichen Umfeld ist oder im privaten Umfeld, vielleicht auch von anderen drauf hingewiesen wird, weil oftmals ist es so, dass man dann sich denkt, aufgrund von, sage ich mal, viel psychischem Stress ist man unkonzentriert, vergisst mehr Dinge, kann sich Sachen schlechter merken. Aber wenn man wirklich vom Umfeld wiederholt darauf angesprochen wird und sagt, sag mal, ist bei dir alles in Ordnung? Ich denke, das wäre auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo man sich auch mal ärztlich vorstellen sollte.
In Agathe Ried gibt es auch tatsächlich eine Demenz-Sprechstunde. Also wenn ich quasi auch als Angehöriger das Gefühl habe, jemand in meiner Familie oder mein Ehepartner oder Ehepartnerin haben diese Sorgen, dann kann ich auch zu Ihnen kommen.
Absolut. Also wir machen auch eine ambulante Voruntersuchung, eine Screening-Untersuchung. Man kann mit verschiedenen Tests, dazu gehört die neurologische Untersuchung, aber auch so kleine Gedächtnistests, kleine Aufgaben zu lösen, kann man sehr gut unterscheiden, ob jemand eine Depression oder eine dementielle Erkrankung hat oder ob es irgendeine andere Erkrankung auch ist. Viele andere Erkrankungen, also auch Parkinson-Erkrankungen, können mit einer geistigen Einschränkung einhergehen. Es muss nicht immer gleich eine Alzheimer-Demenz sein. Wir können viel ambulant abklären. In vielen Situationen ist es dann aber auch notwendig, auch eine stationäre Aufnahme zu machen. Es gibt einige Labormarker. Man kann Hirnnervenwasser untersuchen. Man kann heutzutage sehr, sehr genau eingrenzen, um welche Form einer geistigen Leistungseinschränkung es sich letztendlich handelt. Und darauf basierend dann auch individuelle Therapieoptionen entwickeln.
Aber es gibt ja auch laut Studien 40-60% der Risikofaktoren für Demenz können behandelt werden.
Also es ist ja so, vielleicht muss man so anfangen, was halt landläufig so ein bisschen als Alzheimer-Demenz betitelt wird, kann auch eine Mischform von der Demenz sein. Und da ist sicherlich eine der häufigsten, ist die auch mit einer vaskulären Komponente, also aufgrund von kleineren Schlaganfällen, von einer Mikroangiopathie, die zusätzlich eine mögliche neurodegenerative Erkrankung halt eben deutlich verschlechtern können, beziehungsweise deren Fortschreiten eben beschleunigen können. Und nochmal, die Demenz ist ein Syndrom, das heißt, das ist eine Summe von Symptomen, die noch nichts sagen über den Grund der Gedächtnisstörung. Ja. Bei der Alzheimer-Demenz sind es halt eben bestimmte neurodegenerative Mechanismen, die da schalten, die dazu führen, dass spezielle Hirnzellen, besonders halt in Arealen, die fürs Gedächtnis zuständig sind, untergehen.
Wir können natürlich Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Diabetes kann man regulieren. Große Risikofaktoren sind eine Minderbeweglichkeit, eine Zunahme der Körpermasse, des Körperfetts. Dann Risikofaktoren, häufiges Risikofaktor bei uns sind Schlafstörungen, Schlafmangel, Erkrankungen des Schlafes, die eine sehr, sehr große Rolle und eine immer noch untergeordnete Rolle, insbesondere in der Diagnostik spielen und gerade erst auch in der Therapie. Es gibt interessante Studien darüber auch, dass durch Schlafregulation, durch auch Medikamente zur Schlafregulation auch Parkinson-Erkrankungen behandelt, therapiert oder hinausgezögert werden können. Also Schlaf spielt eine ganz große Rolle, diesen Risikofaktoren. Wie gesagt, der Bewegungsmangel. Und dann, ich sag mal, alle diese unter dem Wort Drogen zusammengefasst, wie vermehrter Alkoholkonsum, zu regelmäßiger Alkoholkonsum, höherprozentige Sachen, ja. Und natürlich auch ungesundes Essverhalten. Also das sind schon Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und das ist das, was in der Präventivmedizin und gerade im Bereich der Longevity eine große Rolle spielt. Und gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass dahinter nicht nur eine Gesundheitsindustrie steckt, sondern das ist mit wissenschaftlichen Daten untermauert.
Wann kann ich Demenz bekommen? Gibt es da eine Altersgrenze oder kann ich das auch sehr früh bekommen?
Es gibt leider sehr frühe Formen einer Demenz, insbesondere die familiären Formen. Es gibt familiäre Alzheimer-Demenzformen, die mit Mitte 30, Ende 30 beginnen können. Es fällt auf, ich kann mich zum Beispiel auch erinnern an Patienten, die mein Vater noch hatte, die dann in der Berufsausübung große Schwierigkeiten hatten, auch wo man merkt, die machen Dinge, die eigentlich nicht zu dem Berufsbild passen. Wir haben ja vorhin auch gesagt, manche Leute merken das, wenn sie zum Beispiel auch, was sind denn Frühzeichen, wenn man zum Beispiel auch vermehrt unkonzentriert ist, Sachen auch vergisst, während man es gewohnt war, Vorträgen zuzuhören und es zu behalten auch, ja, vermehrte Abwesenheiten auch, also geistige Abwesenheiten unter sich erlebt, das sind schon Frühzeichen auch.
Aber ist es so, dass ich auch ein erhöhtes Risiko habe, wenn jetzt zum Beispiel jemand in meiner Familie erkrankt ist?
Es gibt auf jeden Fall eine genetische Komponente. Neben den familiären Formen ist es sicherlich ein erhöhtes Risiko. Vor allem, wenn in der Familie Demenzerkrankungen waren im früheren Alter, ich sage jetzt mal in der 6., 7. Lebensdekade schon, da Gedächtnisprobleme aufgetreten sind, dann macht es auch Sinn, da vielleicht mal früher aktiv zu werden und da nachzugucken, ob es da möglicherweise ein Risiko gibt. Ja.
Stefan, du hast vorhin gesagt, die Präventionsmedizin ist ein großer Teil auch zum Vorbeugen dieser Demenz. Wie kann ich denn präventiv vorbeugen?
Genau, also erst einmal für die Vorbeugung gehört die Abschätzung des Risikoprofils. Also das heißt, wie ich vorhin erwähnt habe, neurologische Untersuchungen, wenn ich das machen möchte oder wenn ich mich wirklich im Risiko fühle, dann kann ich auch eine genetische Untersuchung machen. Ja, wenn man sich das traut, dann merkt man natürlich eventuell, ob man auch eine Veranlagung hat oder nicht. Und sogar wenn man eine Veranlagung hat, gibt es heute therapeutische Möglichkeiten. Ich kann eine Blutanalyse machen. Ich kann einfach mal so ein bisschen ein Profil erstellen, eine Schlafanalyse, dass ich sage, okay, an welchen meiner Parametern kann ich denn schon mal sehr aktiv drehen? Also habe ich einen Prädiabetes? Ja? Wie sieht es mit meinem Bluthochdruck aus? Wie sieht es mit meinem Schlaf aus? Was macht meine Magen-Darm-Bewegung? Ja, habe ich, das klingt jetzt irgendwie lächerlich, aber habe ich regelmäßig Stuhlgang? Ist mein Stuhlgang in Ordnung? Ja, habe ich Probleme bei gewissen Speisen? Bin ich zu sehr gebläht? Oftmals steht da auch zu wenig Bewegung dahinter. Das sind Sachen, die wirklich jeder machen kann auch, die eigentlich auch jeder so in meinem Alter, Ende 50, anfangen sollte zu tun, zu überprüfen. Ein bisschen Regelmäßigkeit auch teilweise reinbringen in das Leben. Ist natürlich im heutigen Berufsleben schwer, aber dass man, ich sage immer so, regelmäßige Anker hat. Wenn man es unter der Woche nicht schafft, dass man sich am Wochenende oder am Freitag was aussucht. Ne? Weißt du, es war ja früher so diese 7-Tage-Woche, dieses auch mit Fasten, mit diesem Freitag-Fastentag, das waren so regelmäßige Punkte, die man früher hatte. Und die waren eigentlich schon auf ein gesundes Leben ausgerichtet. Man muss gar nicht so viel Neues erfinden, man muss nur mal schauen, was gab's denn, was gibt's denn Altbewährtes, woran ich mich mal auch halten könnte, gell?
Und du sagtest auch, Darmmikrobiom spielt eine ganz große Rolle.
Absolut. Also das ist ja auch eine Sache, wir haben ja, da gibt es verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen dazu, inwiefern das Darmmikrobiom die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen mit bedingt auch. Es gibt gute Untersuchungen gerade zum Thema Parkinson, da hat es angefangen eigentlich, aber eigentlich auch zu allen anderen neurologischen Krankheiten und insbesondere zu einer Alzheimer-Demenz. Und ich glaube, bevor man jetzt sagt, okay, natürlich kann sich jeder sein Darmmikrobiom untersuchen und das dann irgendwie sanieren lassen. Das ist noch relativ fraglich, wie viel das dann auch letztendlich bewirkt. Aber ich denke, dass man für einen regelmäßigen Stuhlgang sorgt, ja, dessen Grundlage regelmäßiges Essen sind. Aber auch mal wieder Fastenperioden, regelmäßige Flüssigkeitszufuhr. Was esse ich? Dass man selber entwickelt und das ist schon eine gewisse Arbeit. Was ist denn für mich persönlich gut? Was tut meinem Magen-Darm gut? Was sind denn Speisen, die mich nicht blähen, die zu schwer in meinem Magen liegen? Ja, kann man ja schon ab und zu machen, aber dass man da eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt, das erfordert schon auch ein bisschen Nachdenken, ja, weil unser Angebot ja so groß ist. Man muss jetzt nicht totaler Vegetarier sein, ja, und ich meine, wir haben viel, wird über vegetarisches Essen, wenig Fleisch und so weiter gesprochen. Was ganz wenig vorkommt in diesen ganzen Berichten und wo wir jetzt relativ viel forschen, sind zum Beispiel Kräuter, heimische Kräuter. Menschen haben sich über Jahrtausende überwiegend von Kräutern ernährt. Ja, Pilze, Wurzeln, was weiß ich, was anderes. Gab es ja nicht zu fressen. Ja, man hast denn schon ein Viech jagen können. Ja, und das hat sehr viel auch bewirkt für unseren Magen-Darm, für ein gesundes Mikrobiom. Und wenn man da was Ausgewogenes schafft, da muss man nicht irgendwelches Zeugs da essen. Es gibt viele heimische Kräuter, die man mit guten, sage ich mal, fremdländischen Kräutern kombinieren kann, auch heutzutage. Ich glaube, das ist so ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist. Ja.
Mein Empfinden ist, dass die Menschen auch völlig verloren haben, dieses Gefühl für den Körper zu entwickeln. Genau. Du wolltest gerade noch was
darauf,
sagen.
Darauf wollte ich auch nochmal auf dieses Individuelle auch, was halt irgendwie für den einen wirklich sehr heilsam sein kann, kann für den anderen wieder gar nichts sein. Also das heißt eben, was du auch angesprochen hast, Steffi, dass die Leute so ein bisschen diese Achtsamkeit, was tut mir gut, ja? Es wird viel immer geschrieben, was sicherlich auch wichtig ist, um sich Informationen einzuholen, aber ich glaube, einfach so ein bisschen seinen eigenen Weg zu entwickeln und irgendwie auch versuchen, in sich reinzuhorchen, was tut mir gut und was kann für mich auch Kraft bedeuten und damit auch irgendwie auch ein Prophylaktikum bedeuten, um verschiedene Erkrankungen, nicht jetzt nur Demenzen, zu verhindern.
Absolut, also da kann ich nur beipflichten. Die Entgiftung des Gehirns findet ja auch, wie ihr gesagt habt, im Schlaf statt. Wie lange muss ich schlafen oder geht es in erster Linie um die Qualität des Schlafes?
Schlafqualität ist das Entscheidende. Also die Anzahl der REM-Phasen, die Tiefe der REM-Phasen auch. Ja. Es gibt ja Leute, die wirklich genetisch, auch nachgewiesenerweise, etwas weniger Schlaf brauchen und Leute, die etwas mehr Schlaf brauchen. Was sich auch als sehr positiv erwiesen hat, sind diese kurzen Nickerchen tagsüber auch mal, gerade in der Mittagspause. Gerade das sollte man im Alterungsprozess, ja, wo unser Körper vielleicht auch mehr Ruhephasen macht, ja, das sollte man berücksichtigen. Wird leider bei uns im Berufsleben nicht berücksichtigt. Aber dass man sich das auch mal gibt, am Wochenende auch. Ja. Auch das sind Regenerationsphasen des Gehirns, die sehr intensiv sein können. Und die Schlafhygiene eben auch, gell, dass man nicht unbedingt jetzt vor dem Schlafengehen noch fernschaut oder zu viel, zu sehr anregende Sachen fürs Gehirn macht. Sondern
Social Media,
genau. Handygebrauch, das ist wirklich, weißt du, ich habe nichts gegen Handygebrauch, ich mache es ja selber auch. Man macht einen Computer aus und geht ins Bett, ja. Ah, kannst du machen. Aber Ich habe mir jetzt angewohnt, Computer ausmachen und zumindest noch ein paar Seiten einem Buch lesen. Ja? Schläft man auch wirklich besser ein. Gell? Und wir haben vorhin schon nochmal das Thema gehabt, kommen wir sicherlich auch nochmal drauf, Alkohol, nicht zu viel Alkohol
wollte
oder so Geschichten vor dem
sagen.
Schlafen konsumieren. Das ist kein gesunder Schlaf, den der Alkohol dann oft kriegt. Gell? Das ist so ein matter, oberflächlicher Schlaf. Gell? Und das ist wirklich, das wird immer wichtiger. Also je älter man wird, desto mehr dieser Faktoren muss man auch berücksichtigen.
Wie viel Alkohol ist denn in Ordnung? Also kann man das überhaupt so sagen oder ist es am besten gar nichts zu trinken? Ich trinke fast gar nichts, also bin
ja,
dann langweilig.
Ja, jetzt, ja, du weißt ja, es gibt ja neuere Berichte, die sagen Zero Alkohol, also wirklich Null Alkohol, alles andere ist schädlich. Aber dann müsste man natürlich sagen, also Entschuldigung auf die Zuhörer, aber dann wären ja die Franzosen und die Italiener alle dement. Das ist ja nicht der Fall, wie wir sehen. Aber, und die Bayern, bei denen ist es auch nicht so schlimm. Also das heißt, in Maßen und eine gute Qualität ist schon auch gut. Gell? Aber man muss sich wirklich zurückhalten. Alkohol ist ein Genussmittel. Ist ein Genussmittel wie Zucker. Ja, Zucker ist ja auch nicht so super. Ne? Trotzdem essen wir massiv Zucker. Also ich selber trinke zum Beispiel am Wochenende mal so jeden Tag ein Glas oder ein halbes Glas Wein. Aber zum Essen in Gemeinschaft. Und das ist das Entscheidende. Für was nehme ich den Alkohol her? So ein bisschen auch in der Gemeinschaft, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu feiern. Wenn man endlich mal am Wochenende zusammen am Tisch sitzt, ohne dass man irgendwelche Aufgaben anzustehen hat, drüber redet und denkt, ich glaube, dann ist Alkohol wirklich auch sehr gut. Aber man muss es einschränken. Ja? Das ist echt eine Gefahr.
Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Stefan, dass eben, wenn man es nutzt, um in Gesellschaft zu sein und das dann in dem Rahmen nicht übertreibt und nicht irgendwie sich zu Hause betäubt, dann kann es auch was Förderliches sein. Ja, sage ich mal, wer jetzt ganz auf der sicheren Seite sein will, der trinkt gar nichts, ja, auch in Bezug auf andere Alkoholnebenwirkungen und Alkoholfolgen. Aber ich glaube, im Zusammenhang mit kognitiven Störungen und mit Demenzen ist auch ganz wichtig, glaube ich, eine psychische Gesundheit, unter Menschen zu bleiben, dass die Stimmung gut bleibt, dass ich Interessen habe, dass der Antrieb gut bleibt. Und da kann natürlich der Alkohol auch, ich sage jetzt mal, kann da ein bisschen förderlich sein, ja, in Maßen.
Es ist ja, wenn ich das nochmal sagen darf, das Problem ist ja auch, Alkohol ist natürlich das am einfachsten zu erreichende, weil frei verkäufliche Medikament. Gell? Es hilft bei Angststörungen, es hilft bei Depressionen, es hilft bei Einsamkeit, bei allen möglichen Sachen. Gell? Und es ist schon so, dadurch, dass wir keine in irgendeiner Form gearteten anderen Ausweichmöglichkeiten mehr haben, mit Rückgang der Spiritualität, der Religiosität, die übrigens auch eine wichtige Rolle spielt für Brain Health, ja, flüchtet man sich natürlich immer mehr in solche Ersatz-Drogen, muss man schon fast sagen, ne?
Ja, also ich habe das Gefühl, das hat sehr zugenommen, ja, um einfach diesen ganzen Druck, dem wir alle ausgesetzt sind oder den Ängsten. Also ich habe das Gefühl, seit Corona ist es schon so, wenn man so, also nicht nur seitdem, aber dass viele Menschen einfach sehr viel Sorge haben, auch was in der Welt passiert. Ja. Das ist nicht einfach mal so ein bisschen, okay, da ist dann ein Krieg, sondern jeder hat das Gefühl, was passiert denn morgen? Und dass der Alkohol tatsächlich da doch sehr schnell eine Rolle spielt.
Das ist ja schön, wenn du das sagst. Der steht ja nicht mehr nur in Supermärkten. Du kannst ja heute sogar im Garten sein. Alkohol bekommen. Ja,
überall.
Also das ist krass. Gell? Also es ist wirklich überall erhältlich. Und damit wird es natürlich auch gesellschaftlich legitimiert. Gell? Und ich meine, auf den Zigarettenpackungen ist immer so ein Aufdruck, was für scheußliche Krankheiten man bekommen kann. Ja? Aber auf den Alkoholflaschen, da steht nichts Vergleichbares drauf. Gell? Also da müsste ja fairerweise eigentlich auch mal irgendwie ein Aufdruck hin. Ja,
ja, und wie gesagt, ich trinke fast nichts. Und das ist eigentlich eher, bist du der Außenseiter, weil du nicht weil das gleichgesetzt ist mit, aha, du bist nicht komisch, lustig, unterhaltsam.
Ja, genau.
Ich kann aber auch bis 5 Uhr morgens ohne Alkohol durchhalten.
Ja.
Bewegung ist auch eine ganz wichtige Sache, gerade bei der Demenz. Was ist das ideale Sportprogramm, um der Sache vorzubeugen? Oder gibt es etwas, was man machen kann oder sollte?
Also ich glaube, da ist auch wieder das, man muss ein bisschen auf sich hören. Für was bin ich gemacht, wenn ich jetzt 30 Jahre einen Bürojob hatte und da nie Zeit hatte, mich viel zu bewegen und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, dann anfange, Marathon zu laufen, ob das dann wirklich sehr dienlich ist der Gesundheit, ist fraglich. Ja. Aber ich denke, so eine moderate Intensität und eine gewisse Frequenz, und damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt täglich, weil es sollte auch Ruhephasen geben, da muss jeder so seinen eigenen Weg. Aber ich denke, es ist mehr der aerobe Ausdauersport als der wirklich intensive Kraftsport mit Höchstleistung. Leistungen, ja. Um auf das vorher angesprochene nochmal zu sprechen zu kommen, Sport wirkt ja auch irgendwie antidepressiv, ja. Der hat auch einen Effekt auf die Stimmung, auf die Psyche, gibt da ein gutes Gefühl, und nebenbei ist es ja auch so, wer sich regelmäßig bewegt, wer dann einigermaßen eine Muskelmasse hat, dadurch einen guten Grundumsatz, der beugt auch vor, dass man nicht zu dick wird, dass man kein metabolisches Syndrom entwickelt, was auch wiederum Risikofaktor wäre, eine Demenz zu entwickeln. Ja.
Und ich meine, es gibt halt so Minimalprogramme. Ja? 30 Minuten Bewegung, spazieren gehen pro Tag sollte man irgendwie unterbringen, wirklich. Und wenn es abends nach der Arbeit ist, dass man selber ein bisschen zur Ruhe kommt. Also diese Bewegung fördert ja auch so ein bisschen die geistige Ruhe, auch die geistige Einkehr, dass man sich mal auf was anderes konzentriert, erstens. Ja. Zweitens, wie du schon sagst, sehr individuell auch. Man kann mal so joggen. Ich jogge ab und zu am Wochenende, also mit meinem Hund immer, der freut sich schon drauf. Der geht mit mir lieber, weil er mehr Leckerlis kriegt. Ja. Und da kann man dann auch so Übungen einbauen, weißt du, dass man so mal auf der Seite läuft. Oder was ich immer sage, auch rückwärtslaufen. Rückwärtslaufen stimuliert einfach das Kleinhirn, Cerebellum, was auch für Gedächtnis zuständig ist. Ja, das ist nicht nur für die Bewegungsabläufe, das ist auch für die, ja, also die Kombination der Bewegungsabläufe und stimuliert dann dadurch das Gedächtnis, mal seitwärts laufen. Ich war ja total begeistert. Ich war vor 30 Jahren in China auch. Ja. In Peking habe ich da gelebt, mal für einen Monat. Und da habe ich diese alten Leute gesehen, die diese Gymnastikübungen machen, diese isometrischen Dehnübungen. Ja. Und damit habe ich jetzt auch so mal langsam angefangen, dass man sagt, okay, man dehnt einfach mal so ein bisschen die Gelenke. Ja. Weil wir gebrauchen im Tag unsere Gelenke gar nicht so häufig. Ja. Schlagen die Beinchen mal übereinander, dann legen wir sie abends flach ins Bett und das war's. Ja. Aber mal so Dehnübungen machen. Auch, dass man überhaupt eine eigene Körpererfahrung hat. Was kann mein Körper? Und wo sind die Grenzen meines Körpers? Auch, wie du schon sagst, ne, individuell. Das ist total wichtig. Regelmäßig, gerade so ein bisschen Radfahren. Weil ich sehe am Wochenende immer die fesch gekleideten Radler, die alle schauen, wie wenn sie gerade von der Tour de France zurückkommen würden. Aber keiner von denen fährt mit dem Fahrrad in die Arbeit. Ja, warum nicht? Ja, also, dass man wirklich ein paar öfters mal das Fahrrad für wieder ganz normale alltägliche Einkaufs- oder Arbeitstouren nutzt. Auch das ist Bewegung. Gell? Und man kommt, also ich komme in der Arbeit ganz anders an, wenn ich mit dem Fahrrad hingefahren bin, als mit dem Auto.
Gibt es eigentlich Berufsgruppen, wo ihr sagen würdet, da ist die Demenz, da kann man sagen, okay, das Top-Manager oder Menschen, die sozusagen ihr ganzes Leben lang unter wahnsinnigem Druck oder psychischen Stress oder körperlicher Anspannung waren, kann man da irgendwie eine Parallele sehen?
Also man muss jetzt sagen, zum Glück werden Top-Manager nicht häufiger dement als andere Leute oder Leute, die viel arbeiten, auch nicht. Es ist ja immer wie mit all diesen Krankheiten, es ist ja immer nicht monokausal. Also das heißt, auch wenn du einen genetischen Hintergrund hast, kannst du noch viel tun. Und auch wenn du, sag ich mal, dich völlig überarbeitest, muss es jetzt nicht unbedingt schädlich sein. Ja, wir haben ja viele Leute, die unglaublich viel gearbeitet haben, unter extremem Druck und Krisenzeiten auch. Ja, also weil dann, wie gesagt, dann wäre ja nach den Weltkriegen, würden ja alle massendement sein. Ja, ich glaube, dass wenn man sich individuell selber viel Druck schafft und keinen Ausgleich eben, ja, wenn man isoliert Druck erlebt, ja, das ist schädlich auf die Dauer. Ne? Und dem sollte man versuchen zu entkommen, um auch dann die Umstände zu ändern. Berufsgruppen, die jetzt vermehrt unter einer demenziellen Entwicklung leiden, gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Es ist ja interessant, auch beim Parkinson ist es ja jetzt so, dass zum Beispiel landwirtschaftliches Arbeiten als Berufskrankheit anerkannt ist. Für den Parkinson jetzt seit Neuestem, auch in Deutschland. Da gibt es einen Hinweis zusammen, was jetzt nicht genetisch bedingt ist oder nicht nur genetisch bedingt ist, sondern einfach durch den vermehrten Gebrauch von Pestiziden oder so Long-Term-Chemicals. Ja. Und da gibt es natürlich auch Leute, die andere neurodegenerative oder neurologische Erkrankungen entwickeln können. Chemikalien, Pestizide spielen eine große Rolle auch. Ne.
Was macht ihr zwei, um euer Gehirn gesund zu halten?
Also ich versuche schon in meinem Alltag, punkto Bewegung, versuche ich nie einen Aufzug zu nehmen. Ich versuche alles mit Treppe zu laufen und alles möglichst zu Fuß zu gehen, ja, und nichts abzukürzen, soweit möglich. Auf der anderen Seite versuche ich dann ein-, zweimal die Woche Ausdauersport zu machen, dazu zu kommen.
Kann ich mal meinen Hund leihen?
Nehme ich gern.
Auch meine, gerne.
Nehme ich gern, genau. Kann ich mein neues Business auf, mein Gassi-Dienst. Sehr gute Idee, ja. Was ich auch noch mache, ist zum Beispiel, das klingt jetzt total banal, ich putze immer mit der linken Hand und auf einem Bein stehend mir 2 Minuten die Zähne. So ein bisschen die Koordination beizubehalten, das schlägt im Endeffekt in dieselbe Kerbe wie rückwärts laufen, seitwärts laufen, einfach mal so ein bisschen was anderes machen, nicht nur immer monoton irgendwie den ganzen Tagesrhythmus durchgehen. Und ich versuche halt auch neben der reinen Fachliteratur sich mit noch irgendwas anderem zu beschäftigen, wenn es irgendwie möglich ist.
Ja, ich meine, das ist ganz klar. Gell? Also ich habe mich da jetzt schon mit vielen Sachen beschäftigt. Ich habe so ähnlich wie du regelmäßige Bewegung, das ist schon echt wichtig. Dann schaue ich, dass ich auch immer wieder unter Gesellschaft komme, also mich möglichst nicht nur isoliere oder nicht nur mit der Familie Kontakt habe, weil das stimuliert unser Gehirn auch. Unser Gehirn braucht den Austausch mit fremden Gehirnen auch, also auch um sich selber zu eichen, wo steht man, wo stehen eigentlich die anderen, ne? Dann Natur und Spiritualität ist ein großes Thema, also auch für mich. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt versucht, mir Natur nach Hause in den Garten zu holen. Habe vorhin schon erwähnt, ich kümmere mich so ein bisschen jetzt um Bonsais ganz intensiv, weil im Garten, da darf ich nicht so viel machen. Das gehört alles meiner Frau. Und dann lesen oder auch Museumsbesuche, dass man was Neues lernt. Ich habe das große Glück, dass ich mindestens einmal in der Woche meine einzige Fremdsprache, die ich kann, benutzen kann, das Englische, und versuche jetzt Italienisch noch zu lernen. Ja. Also, dass man einfach ein bisschen dranbleibt. Ich glaube, die Sache ist die, ein gesundes Gehirn hat auch immer Interesse, etwas Neues zu lernen. Und wenn man merkt, oh, ich war jetzt so ein bisschen trüge. Ich meine, ich kann auch ganz gut irgendwo am Strand liegen und mal eine Stunde, zwei Stunden in den Himmel glotzen und die Wolken anschauen. Das tut auch gut. Gell? Also man muss sich nicht stressen. Ja, aber ein gesundes Gehirn hat auch Interesse. Das ist motiviert, selber was zu machen für sich. Und wenn man merkt, das lässt nach hier, das Interesse, dann muss man was machen.
Lieber Georg, lieber Stefan, vielen Dank für eure Zeit. Das war sehr interessant und ich bin sicher, wir machen bald wieder einen Podcast zu einem weiteren Thema.
Hat Spaß Steffi. Gemacht, vielen Dank.
Super, danke.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.